Ja, ich möchte euch mit hineinnehmen in die Lebensgeschichte von Johannes Markus, dem mutmaßlichen Verfasser des Markus-Evangelium. Einfach so als Vorbereitung auf dieses Markus-Theater. Ich habe es vor vielen Jahren schon mal gesehen. In der Zwischenzeit habe ich den Erik Werlin als Schauspieler mehrmals auch erlebt, auch mit seiner Frau zusammen. Es war für mich immer großartig, so Kleinkunst. Also wenn ihr jemand kennt, der sich so für Theater interessiert, dann ladet ihn ein. Auch wenn er mit Gott, mit Jesus Christus nichts zu tun haben will oder nicht so versteht, um was es geht, trotzdem ist diese Art, das Evangelium an den Mann und an die Frau zu bringen, ich finde einzigartig. Ja, Markus nicht abgeschrieben. Als ich dieses Thema meiner Frau gezeigt habe, hat sie gefragt, was meinst du damit? Sie hat gedacht, musst du jetzt allen sagen, dass du das nirgends abgeschrieben hast? Aber das ist nicht die Meinung, sondern der Markus, ist nicht abgeschrieben. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, wo ihr euch so gefühlt habt an eurem Arbeitsplatz. Achtung, Kollege abzugeben, Kollegin abzugeben, Top-Zustand, aber leider unbrauchbar. Manchmal kriegt man so zack einen Stempel und dann weiß man sofort, das ist der oder das ist diese oder jene. Ich war mal in einer Gemeinde, da hat man während einer Sitzung über Leute gesprochen. Es war unsere Aufgabe, das zu tun, also nicht in einer schlechten Art und Weise. Und dann hat jemand gesagt, ach nein, den kann man nicht brauchen, der kommt von den Müllers dort. Die sind alle nicht brauchbar. Dann habe ich gedacht, ups, hallo, wir sind Christen. Kann man doch so nicht sagen. Ich war noch etwas jünger, ich wusste noch nicht, was alles geht, so in der Gemeinde und was nicht. Oder auch eine andere Situation, dass mir jemand mal gesagt hat, weißt du, du musst mich nicht mehr fragen, um zu moderieren. Ich kann das einfach nicht. Da habe ich gefragt, ja warum dann? Mein Vater hat mir immer gesagt, du kannst nichts und du bist nichts und steh nie vor Leute, das kommt nicht gut. Und sein Vater war schon gestorben, aber immer noch dieser Stempel. Ich kann es nicht. Ich werde es nie schaffen. Ich werde es nie zu was bringen. Aus mir wird nie etwas Richtiges werden. Ich bin eigentlich unbrauchbar. Und es war so immer ein Schwanken zwischen unbedingt zeigen, dass ich es doch kann, und auf der anderen Seite immer dieses tiefe Bewusstsein, ich kann es doch nicht. Ich bin doch nicht fähig. Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben, vielleicht habt ihr auch schon solche Festlegungen erlebt an euch selbst, vielleicht habt ihr schon solche Festlegungen an anderen Menschen vorgenommen. Das ist so der Gedanke, der oder die ändert sich nie. Ich musste einfach sagen, halt, wir glauben an einen Gott, der Menschen verändert. Amen. Und wenn wir das glauben, dann lasst uns solche Festlegungen in den Eimer schmeißen und vergessen. Ich möchte mit euch das Leben von Markus anschauen, die Anfänge. Wenn man seine Kindheit betrachtet, dann sieht man, dass er sehr fromm aufgewachsen ist. Diese Geschichte hier auf der linken Seite, die Kindheit, hier, genau. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, hier kommt er vor, wo viele beieinander waren und beteten. Die Rede ist hier von Petrus. Petrus kommt aus dem Gefängnis, er wird von einem Engel befreit, er kommt und geht sofort dorthin, wo er die Gemeinde weiß, die sich versammelt, um für ihn zu beten. Und Markus ist dort das Kind der Hausmutter. Und er kommt hier vor und es ist so deutlich, Markus hat von klein auf miterlebt, wie Gott Wunder tut. Er hat von klein auf miterlebt, wie Gott auf Gebete hin antwortet. Ich kann mir selbst gar nicht vorstellen, was für ein riesiger Segen das ist, Wenn man als Kind mitbekommt, meine Eltern beten und sie empfangen. Wir beten als Gemeinde und Gott öffnet Gefängnistüren. Ich kann mir das selbst nicht vorstellen, weil ich ja ein Quereinsteiger bin oder ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich finde das so was Wunderbares. Das Zweite, die Berufung. Der Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hatte. Sie gingen wieder auf Missionsreise und irgendwie haben sie gesehen, sowohl Barnabas wie auch Paulus, da ist ein junger Mann, in den können wir investieren. Aus dem kann was werden. Da gibt es wunderbare Anlagen, wunderbare Vorbereitungen Gottes. Wir müssen nur ihn weiterführen. Wir müssen investieren in ihn. Und sie haben das gemacht. Sie haben in ihn investiert. Sie haben ihn zur Jüngerschaft angeleitet. Sie haben ihn mitgenommen. Er durfte dabei sein bei allem, was sie machten. Ja, er ist so richtig gehend ein christliches Kind, um nicht zu sagen ein Christkind. Und er ist sowas von gesegnet. Ich weiß nicht, die ihr gläubig aufgewachsen seid, ich habe manchmal Leute getroffen, die haben mir gesagt, ja, ich wäre lieber wie du oder so in der Gosse und so richtig durchgefallen und dann zum Glauben gekommen und boah, alles wäre so toll. Und ich muss sagen, nein, ich glaube nicht. Es ist viel besser, wenn man christlich aufwächst und von klein auf mit der Muttermilch das Evangelium einsaugt. Das ist so was Wunderbares, wenn man diese christlichen Grundgedanken schon kennt aus dem FF, ohne dass man groß nachdenken muss. Es ist wie, wenn man irgendwo einsetzt oder wenn du einsetzt als jemand, der quasi noch keine Ahnung hat, dann kannst du einen steilen Aufstieg hinlegen, natürlich. Wenn du aber schon hier oben bist, dann geht es einfach viel weiter hinauf. Du kannst noch viel mehr aus dem machen, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Du kennst Gottes Wort schon viel länger. Du kennst die Geschichten von Jesus schon viel länger. Du hast schon viel mehr mit deinem Herrn erlebt. Das ist etwas unglaublich Kostbares. Es ist so nicht ganz das richtige Wort, aber so ähnlich, wie wenn Jesus sagt, man kann aus dem Alten und aus dem Neuen schöpfen. Man kann so richtig aus dem Vollen schöpfen. Einfach ein kleines Beispiel. Ich habe ja mit der Unti-Klasse, ihr habt das vielleicht ein bisschen mitbekommen, das Glaubensbekenntnis auswendig gelernt. Und es ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich das gemacht habe. Und ich kann es immer noch nicht so gut wie meine Frau, die es als Kind gelernt hat. Immer noch nicht, weil sie es einfach von klein auf aufgenommen hat. Und das ist das, was ich meine. Es ist ein unglaublicher Segen, wenn ihr Kinder christlich erziehen könnt und es ist ein unglaubliches Leiden auch, wenn sie dann den Weg nicht gehen, obwohl sie ihn wüssten. Aber da komme ich nochmals darauf zurück. Sie gehen also auf diese Missionsreise und die erste Station ist Zypern. Und er ist dort dabei, als sich die Macht Gottes manifestiert. Oder nicht vom Hörensagen, ein bisschen gehört, ah, Gott ist ein großer Gott, ja, Gott kann alles, Gott ist wunderbar. Sondern er hat richtiggehend gesehen, dass wenn es hart auf hart kommt und es Kämpfe gibt, geistliche Kämpfe, dann bleibt Jesus Christus Sieger. Und er hat das erlebt in dieser Geschichte mit dem Zauberer, der da gesagt hat, das Evangelium wollen wir in Zypern nicht und versucht hat, das alles niederzuwalzen. Und dann hat der Apostel Paulus sein Machtwort gesprochen und der Mann wurde blind und der Statthalter sah das und er wurde gläubig und wunderte sich über die Lehre des Herrn. Und Markus stand daneben und hat miterlebt, wie Gottes Reich sich Bahn bricht. Er hat miterlebt, wie Gott einem Menschen, der total gegen das Evangelium ist, mal richtig eins aufs Maul haut. ihm die Augen verschließt, ihn still macht, ihm deutlich macht, hey, du hast hier nichts mehr zu sagen. Dort, wo Jesus Christus ist, dort ist der Sieg und die Herrlichkeit und die Macht Gottes gegenwärtig. Und sie gingen weiter. Ja, was wollten sie in Zypern noch? Sie hatten die Spitze der Herrschaft erreicht. Sie wussten, in Zypern ist der Weg frei für das Evangelium. Wir haben ein starkes Zeugnis hinterlassen. Und darum gingen sie weiter. Sie hielten sich nicht lange damit auf, alles noch zu ordnen. Und ihr seht hier die Route, die sie gingen. Also hier, ich sehe den Dings nicht, ist der langsam ein bisschen schwach. Ja, ihr seht es, Zypern dort ist groß angeschrieben, der rote Weg, das ist der Weg, den sie gegangen sind mit dem Schiff. Und ich kann mich noch gut erinnern, als wir das in der Bibelschule hatten, auf dem theologischen Seminar, St. Kishona, da hat unser Lehrer, der wahnsinnig gesegnete Bruder Martin Liedholz, uns gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen. Da kommst du an der Küste an, gehst ein bisschen ins Landesinnere und du siehst riesige Berge vor dir. Und der Markus hat gedacht, ich gehe lieber wieder heim. Ist mir zu gefährlich, zu unsicher. Ich gehe lieber wieder nach Hause und häng mich bei Mutter wieder aufs Sofa, lass mich bedienen und alles ist gut. Und er ging nach Hause. Erstaunlicherweise. Das war eine furchtbar krasse Enttäuschung, sowohl für Barnabas als auch für Paulus. Sie wollten investieren und ihr Jünger lief ihnen davon. Natürlich hatte er Angst, aber ich denke, die waren brutal frustriert in diesem Moment. Sie haben gedacht, das kann doch nicht sein. Es ist so gut losgegangen. Er hat die Wunder Gottes gesehen. Gott kann uns überall durchbringen. Er ist stärker als die geistlichen Mächte, die hier auffahren. Und jetzt hat er Angst vor ein paar Bergen. Das kann doch nicht sein. Und das ist aber nicht das Ende der Geschichte. Sondern sie machen einen zweiten Versuch. Und ich lese euch hier den Text vor. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Wir haben hier zwei Menschen, ganz unterschiedlich in der Art und Weise. Barnabas, der Name wird übersetzt, Sohn des Trostes. Und er sieht den Markus und er denkt, ich probiere es nochmals. Ich investiere nochmals in ihn. Wir geben ihm eine zweite Chance. Und dann haben wir Paulus, den eher pionierhaften Mensch, der sagt, nein, er ist nur eine Last. Er hat uns schon mal verlassen, er hat schon mal versagt. Sollen wir nochmals das Gleiche erleben? Sind wir blöd oder was? Nein, den nehmen wir nicht mit. Und sie sind so unterschiedlich in der Art und Weise, dass sie einen richtig gehenden Streit haben. Also wenn ihr schon jemals mit Christen gestritten habt, dann wisst ihr, das ist nichts Spezielles. Das passiert immer mal wieder, dass man unterschiedliche Ansichten und Meinungen hat. Und ich verstehe beide. Ich verstehe den Paulus, der sagt, nein, nochmals einen Klumpen mit am Fuß haben, wie letztes Mal, brauche ich jetzt aber gar nicht. Ich verstehe aber auch Barnabas, der sagt, nein, wir müssen investieren, wir müssen nochmals und nochmals. Und er muss nochmals eine Chance haben. Hat nicht Gott auch mit uns Geduld? Ist er nicht auch uns nachgegangen, bis wir es verstanden haben, wir wollen ihm noch eine Chance geben und sie entzweien sich. Sie trennen sich und gehen unterschiedliche Wege. Aber Barnabas investiert nochmals. Und es wird nachher eigentlich nur noch die Geschichte des Paulus erzählt. Jahr für Jahr, fast Jahrzehnte lang, nur die Geschichte des Paulus. Und man fragt sich immer, wie geht es weiter? Was ist passiert? Es ist fast ein bisschen kitschig. Ja? Es gibt ein Happy End. So wie in diesen Filmen früher, vielleicht kennt ihr sie mit Billy Graham, oder? irgendjemand gejagt durch Amsterdam, vielleicht kennt das noch jemand, vielleicht ist jemand noch so alt wie ich auch. Und am Schluss kommen alle zum Glauben und alles ist gut. Heile Welt, Happy End. Und genau so ist es passiert. Es gibt in der Bibel auch Happy Ends. Später im Brief des Petrus, da heißt es, es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde und mit euch aus der Welt ist und mein Sohn Markus. Und er taucht plötzlich wieder auf hier bei Petrus. Und auch Petrus hat in ihn investiert. Auch Petrus hat ihm gezeigt, was christliches Leben bedeutet, wo man sich richtig und wo man sich auch falsch entscheiden kann. Er ist diese Wege gegangen mit diesem jungen Mann. Und er sagt über ihn, er ist mein Sohn. Und es ist hier jetzt nicht zu denken, dass er sein leiblicher Sohn ist, sondern vielmehr, er ist sein Sohn im Glauben. Das ist so ein Ausdruck, der in der Bibel oft gebraucht wird, wenn jemand zum Glauben kommt und dann im Glauben geführt wird, dann ist er ein Sohn. Und ich habe mich gefragt, wie sieht das eigentlich bei uns aus? Haben wir auch Söhne im Glauben und Töchtern im Glauben? Haben wir auch Menschen, in die wir investiert haben, damit sie im Glauben vorwärts kommen? Kennen wir diese Zusammenhänge? Ich habe mit meiner Frau zusammen, haben wir lange gehofft und auch gebetet, dass wir nicht nur eine Tochter haben, was schon Segen genug ist, jetzt sowieso nach den 5 Enkelkindern, sondern auch noch mehr Kinder bekommen. Und das war nicht so. Und als ich dann in der ersten Gemeinde in Hinwil war, da habe ich gemerkt, wie viel Raum, dass es uns trotz all dem Schmerz, den wir haben oder hatten, wie viel Raum es in meinem Leben gibt, um in Menschen zu investieren, dadurch, dass wir nicht so viele Kinder haben. Und wie viele Söhne und Töchter wir im Glauben haben, das kann man manchmal gar nicht aufzählen und das können wir selbst gar nicht mehr überblicken, weil wir mit solch vielen Menschen unterwegs waren in diesen letzten 30 Jahren. Söhne und Töchter im Glauben. Die einen nur ein kurzes Stück, mit den anderen ein langes Stück. Die einen begleitet von der Geburt, bis sie dann selbstständig gehen konnten. Andere nur kurz angeleitet, um ihnen eine Wegweisung zu geben. Unsere Söhne und Töchter. Ich hatte irgendwann mal so wie einen Traum und ich sah im Himmel all die Leute, auf die ich in meinem Leben Einfluss nehmen konnte, wo wir zusammen Einfluss nehmen konnten. Und es ist mir so bewusst geworden, ich weiß gar nicht mehr alle, mit denen wir Zeit verbracht haben, die wir geformt, geprägt, in sie investiert haben, für die wir gebetet haben. Und wisst ihr, natürlich sind unsere eigenen Kinder uns die Nächsten. Natürlich ist es am schönsten, wenn unsere Töchter und Söhne zum Glauben kommen und sie selbst wieder gläubige Ehepartner haben und eine gläubige Familie gründen und Enkel da sind, die auch wieder sich für Jesus entscheiden, ist etwas Wunderbares. Aber meine Familie ist größer. Viel größer als das, was ich überblicken kann. Viel größer als das, was ich mir vorgestellt habe. Und jetzt beten meine Frau und ich für so viele eurer Kinder. Mehr oder weniger jeden Tag. Meistens am Sonntag nicht, weil wir dann Predigt haben und nicht zusammen beten. Mehr oder weniger jeden Tag beten wir für eure Kinder, dass sie zum Glauben kommen. Und wenn sie zum Glauben kommen, dann sind sie wie auch unsere Kinder. Dann haben wir einen Anteil daran. Und ich habe mir mal überlegt, ja, ob man ein neues Gebet gründen soll für alle die Kinder haben, die den Weg mit Jesus nicht gehen. Es muss einem ja zerreißen, es muss einem ja das Herz zerreißen, wenn man sie falsche Wege gehen sieht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das für ein Schmerz sein muss. Markus, Er ist der Sohn des Petrus geworden und jetzt kommt der Hammer. Und Paulus schreibt, Lukas ist allein bei mir, Markus, nimm zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, oder? Diese Situation damals, als der Markus die Berge sah und nach Hause ging zu Mama und der Paulus schäumte vor Wut und Enttäuschung, war er niedergeschlagen. Und dann dieser Streit mit Barnabas, nein, den nehmen wir nicht mehr mit, Versager brauchen wir nicht. Und jetzt heißt es hier am Ende, er ist mir nützlich. Warum ist Markus nützlich geworden? Nicht, weil Paulus ihm die Türe vor der Nase geschlagen hat. Markus ist nützlich geworden, weil Barnabas investiert hat. Markus ist nützlich geworden, weil ein Petrus in ihn investiert hat. Sein Leben hat sich geändert, weil Leute den Glauben nicht aufgegeben haben, dass sich da was ändern kann. Dass da noch eine Kurve zu kriegen ist. Und darum verbietet es sich für mich als Christ, Menschen festzulegen in ihrer Falschheit. Auch Menschen, die sehr gut unterwegs sind, lege ich nicht fest, dass sie immer gut bleiben, weil ich selber weiß, wie schnell alles zerbrechen kann in einem Leben. Markus ist nützlich geworden. Er ist ein Mann geworden, den man brauchen kann. Und ich weiß, es kann nicht jeder ein Barnabas sein. Und vielleicht ist es dir nicht gegeben, so wie der Barnabas, so wie der Petrus, nochmals mitzugehen, nochmals zu vergeben, nochmals dran zu bleiben, auch wenn jemand dauernd immer wieder falsche Dinge tut. Ach, ich kann euch gar nicht sagen, wie manchmal ich mich aufgeregt habe, wenn Leute gekommen sind und mich gefragt haben, was soll ich tun? Und ich gebetet habe, manchmal auch gefastet und der Geist Gottes hat mir was gezeigt. Ich wollte es ihnen weitergeben und sie sagen, nein, ich mache was anderes. Da habe ich auch gedacht, Mensch, warum fragst du dann? Dann mach doch gleich, was du willst. Und doch bleibe ich dran. Und doch möchte ich solchen Menschen weiterhin dienen mit allem, was ich bin und habe. Der Barnabas und der Paulus, zwei unterschiedliche Typen. Sie waren so grandios zusammen und es ist so traurig, dass es auseinandergebrochen war, weil sie sich so wunderbar ergänzt hatten. Der Paulus, ein Pionier mit dem Kopf durch die Wand. Wo gibt's Evangelium zu verkünden? Hier bin ich, nehmt mich. Wo kann ich noch ein bisschen leiden für den Herrn? Ja, wenn ich nur Jesus verkünden kann, ist mir alles andere Wurst. Und der Barnabas, der sagt, wo gibt es Menschen, die ich weiterführen kann? Wo gibt es Menschen, die ich in eine neue Stufe der Nachfolge bringen kann? Und beide sind nötig. Die, die geduldiger sind und sanftmütiger und die, die sagen, mit Jesus vorwärts. Es gibt nichts anderes als den Kampf aufnehmen und vorwärts gehen. Markus war ein Versager. Obwohl er alles mitbekommen hatte, was er überhaupt mitbekommen kann. Markus war eine Enttäuschung. Markus war sogar Grund für Streit. Aber weil Leute in ihn investiert haben, weil Menschen den Glauben an ihn nicht aufgegeben haben, ja, weil Gott selbst seine Hand über ihn gehalten hat. Darum ist er ein Mann geworden, der ein ganzes Evangelium schreibt. Man vermutet, ist immer ein bisschen unterschiedlich in der Theologie, man vermutet, dass es das erste ist, weil es das kürzeste ist. Er ist der Mann geworden, der über Jesus schreibt in einer Kürze und Klarheit, dass es heute noch die Herzen von Menschen berührt. Und vielleicht stehst du heute an einem Ort, wo du denkst, ich bin auch wie ein bisschen zurückgewichen, abgewichen. Ich möchte wieder zurückkommen. Vielleicht bist du jemand, der in seinem Herzen mit anderen Menschen abgeschlossen hat, gesagt, nein, das brauche ich nicht mehr. Ich möchte dir Mut machen, schenke anderen Menschen den Raum, dass sie sich verändern können. sage das nochmals, weil mir das wichtig ist. Schenke anderen Menschen den Raum, mache ihnen den Raum, dass sie auch anders sein können, als sie in deiner Vorstellung, in deiner Erinnerung sind. Schenke Menschen auch deine Kraft, um sie weiterzubringen. Denn es gibt nichts Schöneres, als geistliche Kinder zu haben. Der Herr möge euch segnen, sowohl wenn ihr Menschen seid, die gerade nicht wisst, wo der Weg durchgeht und denkt, ach, soll ich noch, soll ich nicht. Vielleicht ist heute der Moment, wo ihr zum Gebet kommt, nochmals sagt, mit Jesus nochmals mit Jesus, ich will nochmal anfangen. Vielleicht seid ihr aber auch Menschen, die sagen, ich will dieser Person jetzt endlich mal vergeben und ihr Raum schaffen, dass etwas Neues entstehen kann. Dann mach es fest, komm zum Gebet und lass für dich beten und für die Person, die du segnen möchtest. Wir müssen alle nicht so bleiben, wie wir sind. Und wir werden hoffentlich alle nicht so bleiben, wie wir sind. Oder wenn man sich dann in 20 Jahren mal wieder trifft, ach, du bist immer noch derselbe. Ja, danke schön. Ist nichts passiert die letzten 20 Jahre. Nein, Gott schafft Veränderung. Das ist das, was wir glauben von ganzem Herzen. Amen. Amen. Amen.